Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Jerichos Mauern stürzen ein, ohne dass Israel irgendetwas dafür getan hätte. Die Stadt wird eingenommen und die Kunde von diesem Ereignis verbreitet sich im gesamten Land. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In der letzten Episode haben wir nicht nur den Sieg und die Feier dieses Sieges miterlebt, sondern auch schon die ersten Schatten, die sich angekündigt haben. Und wir fangen an zu lesen in Josua Kapitel 7, dort ab Vers 1. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Ausdrücklich, ganz ausdrücklich hatte Josua das Volk darauf hingewiesen, dass sie nichts von dem, was in dieser Stadt sich befindet, sich aneignen sollten. In Josua Kapitel 6 ab Vers 16 heißt es, und es geschah beim siebten Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann gemacht habt und es ins Unglück bringt. Nichts von dem, was in dieser Stadt war, sollten sie sich aneignen oder nehmen. Es ging hier nicht um eine Plünderung, es ging auch nicht um einen Krieg, wo Beute gemacht wird, sondern der Bann des Herrn war über diese Stadt und alles sollte sterben, was in der Stadt ist und alles sollte verbrannt werden, nichts sollte mehr am Leben bleiben und nichts sollte das Volk Israel sich aneignen. Und jetzt geschieht genau das, wovor sie nämlich gewarnt wurden, dass sie nichts von dem nehmen und doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und dann wird auch noch vom Autor genau spezifiziert, um wen es geht. Und zwar um Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda. Er nahm, ist interessant, das heißt, er nahm, aber dennoch die Söhne Israel übten Unrecht an dem Gebannten. Schon ganz am Anfang der Geschichte nimmt uns der Autor mit hinein in ein Spannungsfeld von der Einzelne und das Kollektiv. Oder der Einzelne und alle gemeinsam, das Volk. Und er fährt fort. Vers 2. Und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bethel liegt, und sagte zu ihnen, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen, etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen, bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind ja nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Als ich so im Lesen war, dachte ich, jetzt wird der Autor uns mitnehmen in das, was Achan gemacht hat. Nämlich, dass er etwas von dem Gebannten mitgenommen hat. Aber der Blick wird jetzt ganz woanders hingerichtet. Eigentlich unerwartet, dass Josua auf einmal wieder Männer von Jericho wegschickt, und zwar nach Ai, um diese Stadt auszukundschaften. Es wird genau erklärt, wo sie liegt, bei Bet-Aven, östlich von Bethel. Die Männer gehen hin, kehren zurück und bringen dem Josua so die Antwort, ach, wir brauchen doch da nicht als ganzes Volk hinzugehen. Und ich füge jetzt mal so selber hinzu, also dieses ganze Theater mit um die Stadt herumlaufen, mit der Bundeslade und den Widerhörnern und den gerüsteten Männern und dann auch noch mit Frauen und Kindern und der Nachhut, all dieses hier 6 Tage lang und am 7. Tag 7-mal, das haben wir mal in Jericho gemacht, schön und gut, aber für Ai braucht man das, den ganzen Zirkus nicht. Eigentlich ist es so eine kleine Stadt, 2.000-3.000 Leute, das reicht, der Rest kann hier bleiben, wir machen das mal ganz schnell, ziehen die Nummer durch, kehren zurück und alles ist gut. Sie merken, ich übertreibe etwas, aber ich höre das so raus, als Sie sagen, ach, bemühe doch nicht das ganze Volk dorthin, denn Sie sind ja nur wenige. Sollen wir jetzt alle uns auf den Weg machen, die ganze Mühe, Frauen, Kinder, Männer, ein paar gute Jungs und die Sache läuft. Vers 4, also von dem Volk gehen etwa 3.000 Männer hin und siehe da, sie flohen vor den Männern von Ai. Ihr Plan ist dahin. So leicht ging es doch nicht mit dieser Stadt. So schnell ist der Sieg doch nicht gekommen. Und nicht nur, dass sie fliehen, sondern die Männer von Ai, die erschlagen auch noch 36.000 Mann. Sie jagen ihnen hinterher. Sie schlagen sie noch am Abhang. Und dazu kommt noch, dass das Herz all derer, die im Lager geblieben sind, das Herz, heißt es hier, wird ganz schön formuliert, es schmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Diese gesamte Euphorie, die sicherlich da war, Jericho hat Gott in unsere Hand gegeben, die Mauern sind eingefallen, wir haben Jericho eingenommen, Gott ist mit uns, wir sind in das Land Kanaan gezogen, jetzt geht es bergauf, jetzt von Sieg zu Sieg und es wird gut werden. All das ist mit einem Mal weg. Und das Volk liegt da, verzweifelt, verunsichert und fragt sich, ist doch kein Selbstläufer. Und man wundert sich ja, dass sie sich einfach so selbst auf den Weg machen. Ja, Josua schickt die Männer, er schickt die Kundschafter aus, sie kehren zurück, sie bringen ihm bestatten Bericht, man trifft eine Entscheidung, man führt die Entscheidung aus und siehe da, eine Niederlage. Ganz anders als noch zuvor mit Jericho. Josua Kapitel 6, Vers 2. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen. Und falls Sie die Glaubengeschichten-Episode nicht mitverfolgt haben, beziehungsweise den Text nicht mitgelesen haben, dann lade ich Sie ein, auf jeden Fall diese Geschichte zu lesen. Denn dieses Ereignis hängt miteinander zusammen. Denn der Autor sagt uns ja, bei dem, was geschehen ist, bei der Einnahme von Jericho, hat einer von dem Gebannten was mitgenommen. Jetzt geht es aber gerade nicht um den einen, sondern um das gesamte Volk, um Jericho und die Männer, wie sie versuchen, eine Stadt einzunehmen und eine Niederlage erleben. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt, also sie sind verzweifelt, sie trauern. Und Josua sagte, ach, Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt? Um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Nicht nur das Herz des Volkes ist schmolz dahin und wurde zu Wasser, sondern man hat den Eindruck, dass auch das Herz von Josua längst nicht mehr so tapfer ist. Und wir werden daran erinnert, an diesen Aussprüchen Gottes, aber auch des Volkes oder auch von Mose, sei stark und mutig. Ja, Josua Kapitel 1. Gott sagt zu ihm, nur sei recht stark und mutig. Vers 7, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Und Josua ist jetzt nicht stark und nicht mutig, sondern verzweifelt und sagt, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Ach, hätten wir uns doch entschlossen, auf der anderen Seite des Jordan zu bleiben. Bitte, Herr, Was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören. Er hat Angst, dass sich jetzt nicht die Kunde vom Sieg, sondern die Kunde von der Niederlage im Land verbreitet. Und auf einmal sich die Völker denken, ach so, so unbesiegbar sind sie ja gar nicht. Mögen sich ja die Meere für sie teilen, mögen sich Flüsse für sie teilen. Okay, Jericho haben sie eingenommen. Wer weiß, man sagt, die Mauern sind eingefallen, aber sind sie wirklich eingefallen? Aber siehe da, dieses kleine Städtchen Ai kriegen sie nicht hin. Die großen Helden, auf einmal sind sie keine Helden mehr, sondern sie fliehen. Und sie werden uns umbringen, sagt er, fährt er fort in Vers 9, und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Ach so, weißt du Gott, du brauchst uns doch, damit dein Name wirklich groß gepriesen wird auf dieser Erde. Und wenn wir da nicht mehr da sind, wer soll dann deinen Namen preisen? Fast hat man also das Gefühl, dass Josua versucht, Gott zu sagen, du brauchst uns doch. Du brauchst uns doch, wenn wir nicht mehr da sind. Was werden dann die anderen Menschen von dir sagen? Oder wie werden sie denn überhaupt von dir erfahren? Man könnte auch meinen, eine kleine Selbstüberschätzung, die hier durchkommt. Aber klar, Josua ist verzweifelt. Und wir haben auch Mose, den früheren Leiter des Volkes, auch in solchen Situationen erlebt, als er verzweifelt war. Als er auch nicht mehr ein und aus wusste. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? Vers 10, da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden vor ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf! Heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich halte mal hier kurz an, denn für mich ist immer noch eine Frage im Raum. Wenn es hier doch so sehr um das Gebannte geht, warum denn dann die Geschichte dieser Stadt, die sie nicht einnehmen können? Natürlich könnte man einwenden und sagen, naja, aber siehst du, Klaus, sie haben ja die Stadt nicht einnehmen können, weil Gebanntes bei ihnen war, weil sie etwas von dem Gebannten mitgenommen haben, weil sie das Wort Gottes nicht geachtet oder nicht beachtet haben. Ja, könnte man so sagen, aber was mich stutzig macht, ist das, was in Vers 11 steht. Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Mir scheint, dass hier mehr ist, als nur, dass ein Einzelner, in diesem Fall Achan, von dem Gebannten nimmt und dadurch Leid über das Volk Israel bringt. Es geht nicht nur um die Tat des Einzelnen, sondern mein Eindruck ist, dass es hier auch um die Tat der anderen geht. Israel heißt es, 7 Vers 1, doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Hier heißt es in Vers 11, Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Wer ist denn hier überheblich geworden? Sicherlich Achan. Sicherlich der von dem Gebannten etwas mitgenommen hat. Der hat sich überhoben und sich etwas angeeignet, was ihm nicht gehörte, beziehungsweise dem Bund Gottes übertreten. Aber was ist mit dem Volk? Was ist mit Josua? Was ist mit den Männern? Was ist mit dem Volk, mit den Kriegern, die sagen, ach, wir müssen nicht mit dem ganzen Volk zu dieser Stadt gehen, sondern wir können sie einfach mal so schnell nebenbei, on the go, erledigen. Ist diese Atmosphäre, die im Volk war, dieses sich überheben, ist die letzte Konsequenz der Überheblichkeit die Tat dieses einzelnen Mannes, nämlich Ahans, der dann sich sagt, ach, ich kann doch etwas von dem Gebannten nehmen, selbst wenn Gott es geboten hat, es wird schon nicht so schlimm sein. Es wird ja keiner merken. Das heißt, die Frage, die im Raum steht, wie wirkt sich die Atmosphäre aller oder das, was im Volk für eine Stimmung herrscht, auf den Einzelnen aus und wie wirkt sich die Tat des Einzelnen auf das gesamte Volk aus? Es geht in beide Richtungen. Der Einzelne beeinflusst alle und alle beeinflussen den Einzelnen. Oder ist es zu gewagt zu sagen, dass in so einer Atmosphäre des Wir werden das schon schaffen und wir haben die Kraft und die Macht, es zu tun, dass der Einzelne dann anfängt, übergriffig zu werden? Ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage gestellt haben, warum denn Gott eben Israel nicht hat Anteil haben lassen an den Fall der Mauern. Und mir scheint, hätten sie sich daran beteiligt, an diesem Sieg, wäre erst recht bei ihnen das so, oder hätte sich bei ihnen das so etabliert, dieser Gedanke, oder als Schlussfolgerung wäre stehen geblieben, wir haben Jericho besiegt. Und nicht Gott hat Jericho besiegt. Und Gott versucht sozusagen dieses Volk oder Jericho zu besiegen, ohne dass das Volk wirklich Anteil daran hat. Ohne dass sie sich zuschreiben können, ja, das waren wir, das war unsere Stärke, das war unsere Macht. Und trotzdem kommen sie zu der Schlussfolgerung bei der nächsten Stadt, ja, das werden wir schon hinkriegen. Wir werden diese Stadt besiegen, gar kein Problem. Das ist doch gar keine große Sache für uns. Und in so einer Atmosphäre ist es dann auch nicht weit hergeholt, dass der Einzelne dann sagt, ach, ich nehme das, was ich will. Vers 13, steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Gebannt ist es in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggenommen habt. Das, was euch nicht zusteht, dürft ihr nicht nehmen. Wenn ihr das tut, dann habt ihr eine Haltung. Dann blickt ihr auf die Welt in einer Art und Weise, in der ihr es nicht schafft, zu bestehen vor euren Feinden. Wenn ihr Grenzen überschreitet, wenn ihr euch überhebt, dann werdet ihr fallen. Das scheint schon hier in dieser Geschichte verankert zu sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Vers 14, darum sollt ihr am kommenden Morgen nach euren Stämmen herantreten. Und es soll geschehen, der Stamm, den der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Sippen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Häusern. Und das Haus, das der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört, denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Am kommenden Tag wird vor allen sichtbar, es eingegrenzt werden bis auf den Einzelnen, der von dem Gebannten genommen hat. Und er und seine Familie werden sterben. Und es ist ja ein hochdramatischer Moment für alle Beteiligten, denn offensichtlich wissen ja die anderen nicht, wissen ja die Menschen im Volk nicht, wer hat denn was genommen. Wir als Leser wissen es, weil uns das bereits in Vers 1 mitgeteilt wurde. Und Achan, der Sohn des Karmi, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, er nahm etwas von dem Gebannten. Das Volk weiß es nicht. Achan weiß es, wir wissen es, Josua weiß es nicht, noch keiner weiß es. Aber diese Person durch diese Ankündigung hat die Möglichkeit, bevor der Kreis immer enger wird, bevor das Ganze immer näher kommt, bevor es sichtbar werden wird, wer es getan hat, sich zu outen, zu sagen, ich war's. Es tut mir leid, ich hätte das nicht machen sollen. Josua machte sich früh am Morgen auf und ließ Israel herantreten nach seinen Stämmen. Alle Stämme sind da. Da wurde der Stamm Juda getroffen. Dann ließ er die Sippen von Juda herantreten und es traf die Sippe der Serachiter. Das wären alles noch Momente, wo der Täter war, sich outen kann und sagen kann, ich war es. Alle Stämme und da wird ein Stamm. Und Achan merkt, oh, Juda bleibt. Juda bleibt, wird hier gewählt. Juda wird getroffen. Vielleicht sollte ich was machen. Dann ließ er die Sippen von Juda herantreten. Es traf die Sippe der Serachiter. Immer noch hat Achan die Möglichkeit, was zu sagen. Und er ließ die Sippe der Serachiter herantreten nach den Männern. Da wurde Sabdi getroffen. Immer noch hat Achan die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und er ließ sein Haus herantreten nach den Männern. Da wurde Achan getroffen, der Sohn des Karmi, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda. Auf einmal ist es klar, Achan ist es. Er hat von dem Gebannten genommen. Und die ganze Zeit hat er geschwiegen und ist damit nicht rausgekommen. Er hat sich nicht geoutet. Da sagte Josua zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Und da merken wir, worum es eigentlich hier geht. Durch dieses Nehmen von dem Gebannten wird eben nicht Gott die Ehre gegeben. Es wird auch nicht Gott damit gelobt, sondern Achan nimmt das alles für sich in Anspruch. Indem er davon nimmt, sagt er, ich bin es gewesen, ich war es, mir gebührt die Ehre, mir gebührt der Lob. Wir sind es gewesen, die diese Stadt eingenommen haben. Wir sind es gewesen, die durch den Jordan gezogen sind. Wir sind es gewesen, die aus Ägypten gezogen sind. Letztendlich sagt er, wir sind der Anfang aller Dinge. Oder um diesen ganz großen Bogen zu spannen, Leben kommt von uns. Er nimmt das alles für sich in Anspruch. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand was gestohlen hat, sondern es geht darum, dass Achan beansprucht, dass das alles aus ihm kommt, dass ihm Ehre und Lob gebühren. Und hier macht sich Achan in dem Augenblick selber zu Gott. Und obwohl das immer näher zu ihm kommt, unternimmt er nichts zu sagen, ich war es. Und teile mir mit, was du getan hast, verschweige nichts vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach. Und ich nahm es und siehe, es ist im Inneren meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Im Inneren meines Zeltes, in meinem Haus, in der Mitte, in meinem Zelt, da habe ich es verscharrt, da habe ich all das hingebracht, weil ich Lust darauf bekommen habe. Meine Lust und mein Blick, die haben mich dazu getrieben, das zu machen und mir die Ehre zu geben, mir den Lob zu geben. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder dass hier ein Mensch irgendetwas widerfahren ist und er sich aus Versehen oder auch mit Absicht einen Fehler begangen hat, sondern es geht darum, was sie Achan dadurch zum Ausdruck bringt und in welche eine Position er sich dadurch bringt und wir dadurch das gesamte Volk mit hineinnehmen. Und wieder, er ist nicht der Einzelne. Es scheint eine gewisse Haltung im Volk zu sein. Und diese Haltung im Volk führt dann dazu, dass ein Einzelner so weit geht. Da schickte Josua Boten hin und sie liefen zum Zelt. Und siehe, es war in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Sie nahmen es aus dem Inneren des Zeltes und brachten es zu Josua und zu allen Söhnen Israel und sie schütteten es vor dem Herrn hin. Achan sagt nicht, es tut mir leid. Er sagt nicht, ich hätte das nicht machen sollen. Er sagt nicht, es war nicht gut, es war nicht, gibt es Vergebung, kriege ich einen Neuanfang. Er sagt nichts von all dem. Er steht da und sagt, ich habe das getan. Hier stehe ich, ich habe das getan. Keine Reue, nichts, nichts. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörten, und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Immer noch nichts. Sie machen sich auf den Weg, immer noch nichts. Kein Wort von Achan, kein Wort von seinen Söhnen, kein Wort von seinen Töchtern, nichts. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihn, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Das heißt, das Tal, das ins Unglück bringt. Das Tal, das ins Unglück bringen. Das ist höchst tragische Geschichte. Höchst tragische Situation, dass hier eine Familie stirbt, dass Achan, seine Söhne, seine Töchter und jeder in seinem Hause stirbt, weil sie nicht den Weg der Reue gehen. Ganz im Gegenteil zu der Hure Rahab, die in Jericho ist, die zu einem anderen Volk gehört und die selber sagt, Josua Kapitel 2, Vers 9, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Vers 11, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nur bei dem Herrn, Vers 12, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Gnade erweisen werdet. Was für ein Kontrast. Hier eine Frau aus einem fremden Volk, die erkennt, dass Gott der Herr ist und die Anteil haben will an dieser Gnade und an diesem Volk. Und Achan, der sagt, hier stehe ich. Ich habe von dem Gebannten genommen, aber es tut mir nicht leid, ich bereue es nicht. Ein Mann und seine Familie, die in den Tod gehen, aus einem Grund, den wir nicht verstehen, Lust oder Gier, Reichtum besiegelt sein Schicksal. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Das heißt, all die Sorge und all die Angst, die auch Josua gepackt hat, die Verzweiflung oder die Unsicherheit, Gott stärkt ihn wieder und sagt: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und an dieser Stelle werden wir in der kommenden Glaubengeschichten-Episode weiterlesen. Viel Freude Ihnen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.